ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jesse Wellmer und Konstantin Schreiber.
Guten Abend und herzlich willkommen zu den Tagesthemen.
Einen schönen guten Abend auch von mir.
Es ist zutiefst menschlich, dass man am Gewohnten festhalten möchte, auch und vielleicht gerade in Zeiten des Umbruchs. So bemühen sich in der syrischen Hauptstadt Damaskus heute viele Menschen wieder um einen Alltag. Und auch die neuen starken Kräfte im Land, die jetzt den Ton angeben, setzen offenbar alles daran, dass dieser Alltag einigermaßen geordnet weitergeht. Chaos gibt es bislang nicht. Dafür ist die Freude über das Ende der Assad-Herrschaft immer noch sichtbar. Christine Becker.
Es herrscht fast so etwas wie Volksfeststimmung an diesem Nachmittag im Zentrum von Damaskus. Statt Schüssen heute Hubkonzert, Musik und Menschen. Wieder deutlich mehr Zivilisten trauen sich auf die Straße. Gerade die Jüngeren haben große Erwartungen. Als das Regime gestürzt wurde, war die Freude für uns junge Leute unbeschreiblich. Das ist wirklich unfassbar. Wir hoffen auf einen Neuanfang, dass wir in unserem Land arbeiten können. Niemand sollte ins Ausland gehen müssen, nur um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Die Nacht war unruhig in Damaskus. Explosionen waren zu hören. Rauchsäulen am Morgen über der Stadt. Auch anderswo gab es Luftschläge. Israel hat Waffenlager und Militärbasen ins Visier genommen und Marinestützpunkte. Auch als Warnung, sollten die neuen Machthaber in Syrien Israel gefährden. Dann werden wir mit Stärke reagieren und dann wird dem neuen Regime dasselbe widerfahren wie dem alten. Diese Ansage geht auch an ihn. Mohammed al-Bashir, enger Vertrauter von al-Jolani, dem Anführer der islamistischen HTS-Miliz. Al-Bashir leitet nun die Übergangsregierung, die bis 1. März nächstes Jahr die Amtsgeschäfte führen soll. In den Behörden ist der Alltag schon wieder angelaufen, die Zentralbank wieder in Betrieb und aufgeräumt wird auch. Das ist in diesen Tagen für manchen auch ein Statement. Gut, dass der Massenmörder erledigt ist. Er hat nicht nur Syrer getötet. Schaut, was er in Sidnaya getan hat. Sidnaya, Assads berüchtigtes Foltergefängnis nördlich von Damaskus. Viele Angehörige, Suchtrupps und Helfer waren herbeigeeilt, um Häftlinge zu befreien. Firas al-Halabi saß mehr als 4 Jahre hier ein, ohne Anklage oder Urteil. Er sei, sagt er, mit Elektroschocks gefoltert worden. Wir hätten nie gedacht, dass wir diesen Moment erleben würden. Wir dachten, wir würden einer nach dem anderen hingerichtet. Hier wurden viele Menschen getötet. In einem Krankenhaus in Damaskus finden sie rund 40 Leichen. Sie sollen aus dem Gefängnis stammen. Von Folterspuren ist die Rede. Die Toten sollen nun identifiziert werden. Angehörige eilen zum Leichenschauhaus und hoffen auf Klarheit. Diese Mutter sucht ihren Sohn. Seit 2013 haben wir nichts mehr gehört. Wir wissen nicht, was mit ihm passiert ist. Sein Name ist Milad Elias al-Jouabra. Die HTS-Miliz hat heute angekündigt, eine Liste von Folterverantwortlichen zu veröffentlichen, um diese zur Rechenschaft zu ziehen.
Ramin Sina ist für uns in der syrischen Hauptstadt Damaskus. Ramin. Wie sind dort deine Eindrücke? Was erlebst du?
Ja, der erste Eindruck war am Morgen, als wir über Landweg eingereist sind nach Syrien. Bis vor 72 Stunden noch, da wurde die Grenze sehr strikt bewacht. Assad hat uns als westliche Journalisten jahrelang nicht ins Land gelassen. Und heute standen da islamistische Milizen, die haben uns durchgewunken. Die haben gesagt, willkommen in einem neuen Syrien. Und dann waren wir auch schon in Damaskus. Da haben wir vor allem Erleichterung erlebt, Freude erlebt, Menschen, die auf der Straße getanzt haben, aber auch Menschen, die Sorgen haben, sich noch nicht so ganz sicher sind, was wir von diesen islamistischen Milizen halten sollen. Das sind vor allem die Minderheiten, Christen und auch Alawiten.
Ramin, die Zukunft Syriens ist offen und nun soll Mohammed al-Bashir, bislang Regierungschef der Rebellenhochburg Idlib, mit der Bildung einer neuen syrischen Regierung beauftragt worden sein. Was ist über ihn bekannt?
Ich glaube, das Entscheidende bei al-Bashir ist, dass er aus Idlib kommt, dass er in Idlib, also die Hochburg der HTS-Miliz, in den vergangenen Jahren regiert hat. Er scheint loyal zu sein für den Anführer der HTS, al-Jolani. Und wir haben auch heute hier erlebt, als wir uns in einem provisorischen Medienzentrum quasi anmelden mussten, dass auch dort jemand war aus Idlib. Also mein Eindruck, HTS-Anführer al-Julani, der versammelt seine Verbündeten aus Idlib jetzt nach Damaskus.
Und Ramin, wie wollen die neuen Machthaber die Sicherung und Versorgung der Bevölkerung überhaupt gewährleisten?
Schwierig. Also das sind wirklich große Aufgaben, die sie haben, was die Versorgung angeht. Wir haben lange Schlangen vor Bäckereien heute gesehen. Es ist eine extrem große Wirtschaftskrise hier in Syrien und dann auch mit der Sicherheit. Da haben viele Menschen Angst, was da passiert, was da kommt aus Israel mit die heftigsten Angriffe seit vielen, vielen Jahren. Mehr als 100 Einschläge in den Vororten von Damaskus und die islamistischen Milizen, die haben es zwar geschafft, in den vergangenen Wochen das Momentum auszunutzen und hier einen Großteil von Syrien unter ihre Kontrolle zu bekommen. Aber sie sind militärisch nicht so stark, dass sie jetzt Israel die Stirn bieten könnten. Also sie können, was externe Feinde angeht, die Sicherheit nicht gewährleisten.
Ramin Sinam aus der syrischen Hauptstadt Damaskus. Vielen Dank für die Information und fürs Einordnen. Dankeschön.
Schönen Abend nach Hamburg.
Tja, denn bereits seit dem Wochenende fliegt die israelische Armee mit Kampfjets Luftangriffe auf mutmaßliche Waffenlager und Stellungen in Syrien. Und nun sollen israelische Bodentruppen nicht mehr weit entfernt von der Hauptstadt Damaskus sein. Die israelische Armee widerspricht entsprechenden Berichten. Sie bewege sich ausschließlich in der sogenannten Pufferzone zwischen den von Israel besetzten Golanhöhen und Syrien. Tja, Björn Dake in Tel Aviv. Björn, welche Fassung stimmt denn jetzt, wenn es um die israelischen Bodentruppen geht?
Schwer zu sagen, aber wir haben auch in den vergangenen Tagen immer schon Bilder gesehen, die israelische Soldaten zeigen sollen außerhalb dieser Pufferzone in Syrien. Und wenn man sich das mal genauer anschaut, von den Golanhöhen Richtung Damaskus, das sind nur 40, 50 Kilometer. Also israelische Soldaten sind so oder so relativ nah an der syrischen Hauptstadt dran, könnten da auch etwas länger bleiben, wenn man die Äußerungen heute sich nochmal anhört. Verteidigungsminister Katz spricht davon, im Süden Syriens eine entmilitarisierte Zone einzurichten. Und uns ist nicht ganz klar, meint er damit diese Pufferzone, die es schon gibt, die Israel übernommen hat, was ja gegen UN-Resolutionen verstößt, oder meint er damit, dass die israelischen Soldaten noch weiter nach Syrien vordringen? Also wir haben noch ein paar offene Fragen.
Mhm. Israels Regierungschef Netanyahu sagt, Israel sei dabei, das Gesicht des Nahen Ostens zu verändern. Was meint er konkret damit?
Israel sieht jetzt die große Chance, dass die Kräfteverhältnisse im Nahen Osten hier völlig neu austariert werden. Vor allen Dingen, dass man den Einfluss des Irans zurückdrängen kann. Wenn man sich mal anschaut, die Hisbollah im Libanon am Boden, die Hamas in Gaza mehr und mehr isoliert, jetzt Assad gestürzt. Das ergibt die Chance, dass man jetzt den Iran zurückdrängt und dass andere Kräfte, also auch Israel, hier eine größere Rolle spielen. Man müsste das jetzt diplomatisch unterfüttern. Solche Stimmen gibt es hier in Israel in der Politik, dass man zum Beispiel moderatere arabische Länder wie Saudi-Arabien mit ins Boot holt und diplomatisch auch noch etwas startet gegen den Iran und die eigenen Kräfte hier noch stärker betont.
Mhm. Björn Dake, vielen Dank nach Tel Aviv. Dankeschön.
Sehr gerne.
Der Bürgerkrieg in Syrien und die Folgen und damit auch die jüngsten Entwicklungen sind auch aus deutscher Perspektive nicht weit weg. Rund 1 Million Menschen aus Syrien sind in den vergangenen 10 Jahren hierher gekommen, die meisten als anerkannte Flüchtlinge. Inzwischen sind etliche von ihnen nicht nur zu einem Teil der Gesellschaft geworden, sondern auch zu deutschen Staatsbürgern. Und aus vielen Betrieben sind sie nicht mehr wegzudenken. David Zions.
Seit 2015 ist Nur Edin Mahler in Deutschland, arbeitet inzwischen als Monteur im Sanitärbereich. Deutschland habe ihn gut aufgenommen, sagt er. Trotzdem würde er gerne nach Syrien zurück.
Wenn das besser geht, Sicherheit geht, dann 100% werde ich einfach zurückkehren. Weil ich ehrlich gesagt meine Eltern vermisst habe, die Straße vermisst haben, zu Hause vermisst haben. Ganz ehrlich gesagt, hier in Deutschland kann man sagen, ist zweite Zuhause, aber nicht, wo der geboren ist, wo man die ganze Erinnerung, schöne Erinnerung hat.
Für seinen Chef wäre die Rückkehr ein ziemliches Problem. 12 der 55 Mitarbeiter in seinem Bonner Betrieb kommen aus Syrien.
Und wenn die, ich sag morgen nach Syrien zurückgehen würden, dann müssten wir einen Teil unseres Betriebes tatsächlich einstellen. Weil mit deutschem Personal oder anderer wertiges Personal kriegen wir so schnell nicht. Das werden wir auch in absehbarer Zeit nicht kriegen. Somit sind wir tatsächlich auf die Syrer angewiesen. Und ich hoffe, dass keiner meiner Syrer nach Syrien zurück will.
Viele Syrer haben inzwischen Fuß gefasst auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Ihre Arbeitslosenquote ist seit 2016 deutlich gesunken. Im Mai dieses Jahres lag sie bei 37%. Damit sind Syrer aber weiterhin sehr viel häufiger arbeitslos als die Gesamtbevölkerung in Deutschland. Das liege unter anderem daran, dass auch diejenigen von der Statistik erfasst werden, die erst vor kurzem ins Land gekommen sind.
So, dass Flüchtlinge ganz generell am Anfang des Prozesses sehr niedrige Beschäftigungs- und Erwerbstätigenquoten haben, hohe Arbeitslosenquoten. Dann so ab 2-3 Jahren beginnt die Beschäftigung sehr stark zu steigen und die Arbeitslosigkeit zu sinken. Und nach 6-7 Jahren sind die Verhältnisse dann sehr viel besser. Und wir beobachten eine starke Annäherung an die Verhältnisse in der deutschen Bevölkerung.
Außerdem fallen gerade die besonders gut Integrierten aus der Statistik heraus. Nur Edin Maller ist seit mehreren Monaten auch deutscher Staatsbürger, zählt also statistisch nicht mehr als Syrer. In den vergangenen Jahren sind immer mehr geflüchtete Syrer eingebürgert worden. Allein 2023 waren es etwas mehr als 75.000. So auch Husin Alnatur. Er arbeitet in Essen als Pflegekraft im Krankenhaus. Eine mögliche Rückkehr muss er zunächst mit seiner Familie besprechen.
Bis jetzt haben wir nicht entschieden. Ich wollte gerne, das ist mein Heimatland, das ist normal. Aber mit den Kindern hat er hier erwachsen, in Deutschland. Und die haben gut gelernt auch. Ich habe die 16-Jährige, 14-Jährige, 9-Jährige und 8-Jährige.
Heimweh, die Familie hier und in Syrien, die wirtschaftliche und die politische Lage. Viele Syrer sind hin und her gerissen zwischen der alten und der neuen Heimat.
Das Räuchermännchen Olaf Scholz, das könnte zur Legende werden. Im Erzgebirge lässt man dem hölzernen Kanzler sogar die Birne qualmen. Doch Scholz will ja gar nicht im Erzgebirge räuchern, sondern nochmal im Kanzleramt regieren. Und dabei versucht er es im längst gestarteten Bundestagswahlkampf mit einem Facettenreichtum, den viele bei ihm nicht vermuten würden. Welchen Scholz wir gleich im Gespräch erwischen, mal sehen. Erstmal Nicole Konert über einen Tag, an dem er sich als Kümmerer gab.
Das Kanzleramt heute ohne Kanzler. Er hat Auswärtstermine, genannt auch Wahlkampf. Am Morgen ist Scholz bei Ford.
Mit welchen Versprechungen kommen Sie denn heute, Herr Kanzler?
Von Scholz nur so viel.
Schön, dass Sie an den Strand kommen.
Die SPD stimmt seit Tagen schon auf Scholz im Wahlkampf ein. Welcher Olaf bist du? Der wilde Olaf? Der Bratwurst-Olaf? Der Kapitän? Oder auch der kämpferische Olaf? Kommt das an?
Er versucht, der kämpferische zu sein. Das momentan zumindest.
Gelingt ihm das?
Das weiß ich nicht. Die Menschen haben Vorurteile und ich weiß nicht, ob das so überzeugend wirkt oder ob es sagt, naja gut, versuch's mal.
Er kann nicht aus sich raus und kann im Grunde nicht das rüberbringen, was er vielleicht auch in den ganzen vergangenen Jahren gemacht hat.
Ich kann halt denen nicht mehr vertrauen, weil Mieten sind auch gestiegen, obwohl er ja versprochen hat, dass er Kanzler für bezahlbares Wohnen wird. Und wenn ich sowas höre, dann kocht es halt schon ein bisschen in mir, gell?
Ohne Wahl wären wir dir egal, Olaf. So wird der Kanzler in Köln von der Belegschaft von Ford begrüßt. Jede vierte Stelle ist in Gefahr, ganze Bereiche werden gestrichen, die gebauten E-Autos verkaufen sich schlecht. Der Kanzler soll hier reden, Fernsehteams dürfen nicht rein. Nur so viel danach von Scholz. Er will sich für eine E-Auto-Prämie auf europäischer Ebene einsetzen.
Es geht darum, dass wir den Sprung nach vorn auch tatsächlich weiter vorantreiben und das tun, was aus unserer Perspektive an Unterstützung dafür notwendig ist.
So mancher Ford-Mitarbeiter in Köln bleibt skeptisch.
Natürlich ist die Stimmungslage weiterhin Angst, ne? Weil wir wissen auch, wie träge die Politik reagiert.
Wie kann Scholz noch schnell reagieren? Das muss er auch einen Tag zuvor der Stahlindustrie erklären. Die Geduld bei den Unternehmen scheint langsam am Ende, deutet man die Körperhaltung. Die Energiekosten müssten runter.
Hier hat der Kanzler auch einen Plan vorgelegt, wie er das gerne tun möchte. Aber es braucht dafür eine parlamentarische Mehrheit. Und das ist, glaube ich, das, wo jetzt am meisten Arbeit, auch politische Arbeit reingehen muss, diese parlamentarische Mehrheit auch tatsächlich zu bekommen.
Aufs Parlament kommt es jetzt an. Morgen muss dorthin noch etwas Wichtiges gebracht werden aus dem Kanzleramt. Der schriftliche Antrag zur Vertrauensfrage von Kanzler Scholz. Doch wie kommt der Antrag dorthin? Per Bote? Bringt es der Kanzler persönlich vorbei? Zu Fuß sind es gut 500 Meter zum Deutschen Bundestag.
Der Antrag wird den Weg ganz sicher finden. Nur findet der Kanzler den Weg nach der Bundestagswahl zurück ins Kanzleramt. Am Abend konnte ich mit ihm sprechen. Guten Abend, Herr Scholz.
Guten Abend.
Welchen Olaf haben Sie denn heute rausgelassen? Den kämpferischen, den wilden oder den Bratwurst-Olaf?
Es gibt ganz viele verschiedene Varianten, aber alles ist immer der gleiche, Olaf Scholz. Ich bin heute als Kanzler zu den Kolleginnen und Kollegen von Ford in Köln gefahren. Das war mir sehr, sehr wichtig, denn ich war da, als es losging mit der Elektromobilität in dem Werk, als alles umgebaut wurde. Und da werden jetzt nur Elektrofahrzeuge gebaut. Und ich wollte in einer schwierigen Situation beistehen. Und das habe ich gemacht.
Sie haben also auch den Kümmerer gegeben, der sind Sie auch. Ziemlich viele sind aber auch einfach echt frustriert. Man hört jetzt ganz oft, es geht so nicht mehr weiter, alles geht den Bach runter. Und der ARD-Deutschland-Trend, der zeigt, dass die große Mehrheit einen ganz großen Veränderungswunsch hat. Ähnlich stark zuletzt nur 2005, als Angela Merkel nach 7 Jahren rot-grün Kanzlerin wurde. Warum also mit Ihnen alles beim Alten belassen?
Ich habe die Voraussetzung dafür geschaffen, dass es jetzt richtig weitergehen kann. Ich habe den Bundesminister der Finanzen Lindner entlassen, weil er nicht mehr die richtigen Entscheidungen mittragen wollte, die notwendig sind, damit wir unser Land zusammenhalten können und in die Modernisierung investieren. Und gerade wenn wir auf Elektromobilität schauen und das, was die Kolleginnen und Kollegen wissen wollen, geht es ja um solche Entscheidungen. Ich habe zum Beispiel gesagt, wir müssen jetzt dafür Sorge tragen, dass es Verbesserungen gibt, wenn es um Ladestrom geht, um die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge. Da haben wir vieles auf den Weg gebracht. Das muss weitergemacht werden. Ich habe mich dafür eingesetzt, dass die steuerlichen Regelungen, die wir vorgeschlagen haben, jetzt auch umgesetzt und im Bundestag beschlossen werden. Mhm. Und natürlich dafür, dass Europa hier zusammenhält, denn die Herausforderungen sind in vielen Ländern gleich. Mhm. Wir brauchen eine europäische Unterstützung für den Umstieg auf die Elektromobilität. Eine solche Prämie habe ich gefordert. Und das ist das, was auch, wenn die Kommission jetzt mit der Automobilindustrie spricht, erreicht werden muss.
Sie fordern jetzt viel, und das ist ja auch richtig im Wahlkampf. Andererseits stehen Sie für eine kaputte Regierung und für schlechte Wirtschaftszahlen. Mit denen gehen Sie auch nach Hause. Und da geht es ja um Glaubwürdigkeit.
Habe ich es hingekriegt, eine Regierung zu bilden, die ein paar Jahre vorher nicht geklappt hat, als CDU, CSU, Grüne und FDP es versucht haben. Ich habe sie zusammengehalten, aber als es nicht mehr weiterging, da habe ich auch gesagt, es muss jetzt ein Ende finden und ich werde jetzt den Weg für vorgezogene Bundestagswahlen freimachen. Und dann geht es natürlich darum, dass wir über das reden, was unser Land in den letzten Jahren erlebt hat. Ein großer Krieg in unserer Nachbarschaft, furchtbare Konsequenzen, auch für unsere Wirtschaft, als plötzlich die Hälfte des Gases fehlte. Alles das haben wir bewältigt, aber wir kauen noch dran. Und deshalb geht es gerade jetzt darum, dass wir auf der Basis dessen die richtigen Entscheidungen für die Zukunft treffen. Mhm. Zum Beispiel die Unternehmen dabei unterstützen, dass sie investieren können mit einer Innovationsprämie. Zum Beispiel dafür Sorge tragen, dass wir investieren können in Deutschland, in die Infrastruktur, das, was notwendig ist, damit Wachstum zustande kommt. Dazu habe ich einen ganz konkreten Vorschlag gemacht, wie man privates und öffentliches Kapital bündeln kann in einem Deutschlandfonds.
Ich will noch bei der Unsicherheit bei den Leuten bleiben. Die ist so groß, was Angst um Arbeitsplätze angeht, auch vor Preissteigerung, also Inflation. Wie wollen Sie da Zuversicht erzeugen?
Die Inflation ist ja erklärlich, wie sie zustande gekommen ist. Ich habe eben schon geredet über den plötzlichen Wegfall der Hälfte der Gaslieferungen nach Deutschland und das alles, was wir dazu tun mussten, übrigens auch viele 100 Milliarden Euro Schulden machen, um das zu bekämpfen und dagegen vorzugehen. Aber heute sehen wir, dass, obwohl die Inflation zurückgegangen ist, sie für diejenigen, die jeden Tag einkaufen gehen müssen, die genau rechnen müssen, doch noch höher ist, gerade wenn es um Lebensmittel oder Ähnliches geht. Ich glaube, da haben wir auch durchaus gute Möglichkeiten, etwas zu tun. Ich schlage zum Beispiel vor, dass wir bei dem einfachen Mehrwertsteuersatz für Lebensmittel eine Reduzierung vornehmen von 7% auf 5%. Das würde ganz vielen, die wenig Geld verdienen, helfen. Und es wäre für den Bundeshaushalt keine übermäßige Belastung.
So, und wenn die Union jetzt mitmacht, gehört sie zu den Guten, wenn sie nicht mitmacht, zu den Bösen?
Nein, darum geht es doch in der Politik nicht, sondern es geht darum, welchen Weg man einschlagen will. Und das ist ja auch der Grund, warum ich entschieden habe, dass wir jetzt die Bürgerinnen und Bürger in die Lage versetzen müssen, über den Weg, den Deutschland gehen soll, zu entscheiden. So oder so rum. Und das ist doch auch tatsächlich die Entscheidung. Ich habe gesagt, wenn wir die Ukraine unterstützen müssen, wenn wir richtigerweise mehr für Sicherheit, wenn wir mehr für Sicherheit ausgeben müssen, ja, dann darf das nicht auf Kosten von Zusammenhalt und Modernisierung gehen und plötzlich haben wir weniger Geld für Rente oder Gesundheit oder Pflege oder Straßen.
Ganz kurz noch zur Mehrwertsteuer, soll auch für die Gastronomie gelten?
Ich glaube, dass es jetzt erstmal wichtig ist, dass wir etwas sehr Überschaubares machen, was jeder beim täglichen Bedarf jeden Tag merkt. Und da geht es um Lebensmittel, das, was man im Supermarkt an der Kasse zahlen muss. Und da sind einige schon ganz schön erstaunt, was da an Geld zusammenkommt für den Korb, den sie da gefüllt haben.
Sie kommen immer wieder auf die Ukraine zu sprechen. Und tatsächlich ist dieser Wahlkampf diesmal auch ein außenpolitischer. Friedrich Merz startet eine Diplomatie-Offensive auf Staats- und Regierungschef-Level, möchte man sagen. Gestern großes Treffen mit Zelensky in der Ukraine, heute mit Tusk in Polen. Und er gibt sich dabei ganz kanzlerlike. Übernimmt er gerade schon Ihren Job, weil Sie ab morgen ja mehr oder weniger ein Kanzler auf Abruf sind?
Nein, das wird er nicht. Er wird es übrigens auch nach dem Februar nicht tun. Aber es ist völlig in Ordnung, wenn der Oppositionsführer sich mit anderen unterhält über die zukünftige Politik. Und ich glaube, dass es auch gut war, dass er jetzt in der Ukraine gewesen ist. Wir haben da was zu entscheiden und wir müssen das ja auch diskutieren in Deutschland. Denn das ist ja nicht eine Sache, bei der man sagen kann, das kann man irgendwie machen, das muss man ja richtig machen. Und ich bin sehr stolz darauf, dass wir es geschafft haben, der größte Unterstützer der Ukraine zu sein und gleichzeitig den Fehler zu vermeiden, eskalierende Entscheidungen zu treffen. Meine Sicht der Dinge ist, da will ich mich gar nicht verstecken, dass es diese kluge Balance nicht woanders gibt gewissermaßen, weil einige doch zu viel immer mal wieder ihre Meinung geändert haben und vor allem bei der Frage, wie verhindert man eine Eskalation, nicht so klar Position bezogen haben, wie es wichtig wäre in einer so gefährlichen Situation in Europa.
Da geht es ja auch immer wieder um den Taurus, um die Marschflugkörper, die Sie nicht in die Ukraine geben wollen. So, und alle Welt blickt gespannt nach Syrien. Auch wir heute Abend natürlich. Und sofort kommt in Deutschland die Diskussion in Fahrt, ob Hunderttausende syrische Geflüchtete in ihre Heimat zurückkehren sollten. Manche in der CDU fordert schon, Charterflüge zu organisieren und gewährte Schutztitel zurückzunehmen. Was ist Ihr konkreter Plan?
Mein konkreter Plan ist erstmal, dass wir uns die Situation genau anschauen und sehen, was da passiert. Das Erste, was man jetzt immer sagen muss, da ist jetzt ein schlimmer Diktator weg. Und das ist gut. Die Syrerinnen und Syrer, die Zuflucht in vielen Ländern der Welt und auch in Deutschland in großer Zahl gefunden hat, freuen sich, dass dieser Mann, der sie in die Flucht getrieben hat, nun nicht mehr am Ruder ist, der Menschen in Gefängnisse gesteckt hat, der gefoltert hat, der viele Tote zu verantworten hat. Und jetzt muss es unsere Aufgabe sein, dafür zu sorgen, mit den Möglichkeiten, die wir haben und mit vielen anderen Ländern zusammen, dass die Chance, dass dort eine rechtlich sichere Lebensweise möglich ist, dass Demokratie entsteht, dass Menschen unterschiedlicher Religionen gut zusammenleben können, nicht verstreicht. Und das wird jetzt die Aufgabe der nächsten Tage sein. Dann werden wir sehen, was das für Konsequenzen hat. Vielleicht, wenn es gut geht, werden ja viele von sich aus sagen, dass sie jetzt am Wiederaufbau ihres Landes mit teilhaben wollen. Und wir werden das ganz ordentlich und sehr seriös mit allen gut lösen können. Nur jetzt ist erstmal noch eine sehr, sehr gefährliche Situation in Syrien. Und wir müssen alles dafür tun, dass die Dinge sich dort so entwickeln, dass eine demokratische Regierung, wenn es gut läuft, eine friedliche Regierung und ein Land, das zusammenhält, dort entsteht, wo man sich nicht fürchten muss, wenn man dort lebt.
Keine leichte Aufgabe. Bundeskanzler Olaf Scholz, vielen Dank fürs Gespräch.
Schönen Dank.
Ein guter Bekannter des Kanzlers, der von ihm entlassene Finanzminister Christian Lindner, der forderte kürzlich, Deutschland solle doch mehr Milei wagen. Nach dem Motto, viel weniger Staat wagen. Der ultralibertäre argentinische Präsident Javier Milei dürfte sich über das Lob aus Deutschland freuen. Gerade rechtzeitig zum ersten Jahrestag als Staatschef. In diesem ersten Jahr hat der Mann mit der Kettensäge die Zahl der Ministerien halbiert, Renten gekürzt, Geld für Wissenschaft und Kultur ebenso. Mit so viel Zerstörungslust gegen den Staat konnte er die Inflation extrem eindämmen. Dafür wird Milei von vielen im eigenen Land gefeiert, auch wenn die Armut zugleich wächst und wächst. Xenia Böttcher.
Es gibt etwas zu tun. Die Auftragsbücher füllen sich. Die Kunden kommen langsam zurück in den kleinen Baumarkt von Paolo Rossi. Das ist ein gutes, ein beruhigendes Gefühl. Die Preise sind recht stabil und die Menschen sind ruhiger. Und dadurch zieht das Geschäft wieder an. Paolos Baumarkt liegt am Rande der Kleinstadt Esquel im argentinischen Patagonien. Hier haben sie Milei gewählt. Der hat die monatliche Inflation von mehr als 25% vor einem Jahr auf jetzt unter 3% gedrückt. Unglaublich, sagt Paolo. Ratenzahlungen, Investitionen, alles scheint wieder möglich. Um die Inflation zu bremsen, gab es kräftige Einschnitte. Tausende haben ihren Job verloren. Die Wirtschaft schrumpft deutlich. Der Wandel fordere Opfer. Jeder sei für sein Leben verantwortlich. Viele haben es sich im Sozialstaat bequem gemacht. Wenn es jetzt nicht mehr kuschelig ist, dann geh arbeiten. Erst nimmt Javier Milei die Kettensäge, dann das Regierungszepter in die Hand. Der libertäre Präsident ist ein Popstar der politischen Rechten, setzt allein auf den freien Markt. Ich liebe es, der Maulwurf zu sein, der den Staat von innen zerstört. Für Carlos Cretón war Mileys Schocktherapie das Ende seiner Bar. Er habe viel und hart gearbeitet und mit Leidenschaft. Als Milei den Peso abwertet und Subventionen streicht, explodieren seine Kosten schlagartig. Miete, Gas und Strom mehr als verdreifacht. Gleichzeitig bleiben die Kunden weg, ihnen fehlt das Geld. Wenn das schrittweise gekommen wäre, hätten wir uns vielleicht an die neue Situation anpassen können. Carlos war Mittelstand und rutscht ab. Landesweit ist die Armut gestiegen, etwa jeder Zweite betroffen. Urlaub und Essen gehen wie früher ist für den Familienvater jetzt undenkbar. Lebensmittel wählt er streng aus. Und seine Wohnung musste Carlos verkaufen. Für die meisten Argentinier habe sich die Lebenssituation noch nicht verbessert, sagt Analyst Juan Negri. Ich denke aber, dass es der Regierung gelungen ist, eine Ruhe in die Wirtschaft und die Wechselkurse zu bringen. Es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Paolo Rossi vertraut auf Milei, hofft darauf, dass die Wirtschaft kommendes Jahr wächst. Ob das gelingt? Kristallkugeln mit Blick in die Zukunft verkaufe er noch nicht.
Hier geht's weiter mit Nachrichten dieses Tages und mit Konstantin.
Als erster amtierender Regierungschef Israels musste Netanyahu heute als Angeklagter in einem Strafprozess aussagen. Netanyahu werden Betrug, Untreue und Bestechlichkeit zur Last gelegt. So soll er etwa Luxusgeschenke entgegengenommen und dafür Gefälligkeiten angeboten haben. Netanyahu hat die Vorwürfe als absurd zurückgewiesen. In Oslo und Stockholm sind die diesjährigen Nobelpreise verliehen worden. In Oslo wurden die drei Co-Vorsitzenden der japanischen Organisation Nihon Hidankyo mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Die Organisation wird geehrt für ihren Einsatz für eine atomwaffenfreie Welt. In Stockholm überreichte der schwedische König Carl Gustav die weiteren Nobelpreise, darunter die Auszeichnung für Literatur an die südkoreanische Autorin Han Kang. Seit seinem schweren Skiunfall lebt der frühere Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher völlig zurückgezogen. Im Sommer hatten Kriminelle 15 Millionen Euro von der Familie gefordert. Andernfalls würden private Fotos veröffentlicht. Wegen versuchter Erpressung und Beihilfe müssen sich von heute an drei Männer vor dem Amtsgericht Wuppertal verantworten. Der 53-jährige Hauptangeklagte bekannte sich zum Auftakt schuldig. Auch sein mitangeklagter Sohn räumte eine Tatbeteiligung ein. Der dritte Angeklagte ließ erklären, er habe mit der Sache nichts zu tun.
Nicht Schlange stehen zur Wohnungsbesichtigung, keine Kurven drehen bei der Parkplatzsuche und der Großstadtlärm auch ganz weit weg. In Düsseldorf, Stuttgart oder Berlin ist es kaum vorstellbar. Ins ländliche Brandenburg aber sollen Menschen mit genau solchen Aussichten gelockt werden. Dort gab es sogar das Angebot zum Wohnen auf Probe. Darüber haben wir in den Tagesthemen vor einem halben Jahr berichtet. Tja, und jetzt war Gret von Petersdorf wieder für uns mittendrin in Guben und hat sich angeschaut, was aus den neuen Einwohnern so geworden ist.
37 Jahre Berlin-Friedrichshain und nun lebt Annika Franze in Guben, Kleinstadt, 16.000 Einwohner. Was für eine krasse Entscheidung, raus aus Berlin, rein in die Provinz. Warum nur?
Wow, das ist eine Frage. Ich wollte das einfach mal ausprobieren, ne? Ich dachte, es muss da noch mehr geben außer Berlin. So, und ich hatte auch Lust auf was anderes und ich hatte Lust auf ein Abenteuer.
Ein Abenteuer namens Probewohnen in Guben. Ein Projekt gegen den Bevölkerungsschwund. Vor einem halben Jahr zog Annika Franzi hierher. In der Touristeninformation bekam sie Wohnungsschlüssel, Infomaterial. Sie hatte sogar ein Praktikum in Aussicht. Insgesamt 16 Parteien, vom Single bis zur Familie, zogen im Sommer vorübergehend nach Guben. Die Probewohnungen kosteten nichts. Die große Hoffnung der Stadt, dass die Gäste es hier so nett finden, dass sie bleiben. Der neue Gubener braucht die Stadt. Das wirkte, immerhin ein Viertel der Probewohner zog oder zieht noch hierher. Auch Annika Franze. Nun hat sie eine richtige Wohnung, einen richtigen Job als Projektmanagerin. Ihr Leben in Guben zeigt sie auf Instagram. Wie endlich die schicke Couch ankam. Als die Lichter des Tannenbaums erstrahlten, hier ein echtes Event.
Dass dann Annika gleich herzieht und das ja auch eigentlich schon noch in der Zeit des Probewohnens, muss man ja tatsächlich sagen. Da sind wir natürlich begeistert.
Hört das denn gar nicht auf? Galina Gulieva und Sayed Manzi packen immer noch aus.
Und das sind gute, schöne Uhr.
Als sie vom Probewohnprojekt in Guben hörten, wollten sie sofort mitmachen. Er, gebürtiger Ägypter, Computerfachmann. Und sie? Juristin aus der ehemaligen Sowjetunion. Doch die Bewerbungsfrist war abgelaufen. Sie beschlossen, wir ziehen trotzdem hierher. 20 Jahre hatten sie im niedersächsischen Hameln gelebt, nun also rund 450 Kilometer östlich. Was für ein Schritt für das Rentnerpaar.
In unserem Alter, manche sitzen im Fenster, gucken, wussten gar nichts, wohin damit. Und wir versuchen, nach unseren Möglichkeiten, unser Leben interessant zu machen.
Es ging alles rasend schnell. Behörden, Wohnung und weitere Vorteile zeigen sich nun peu à peu.
Und hier, wir sind in Freien. Also der Unterschied. Parkplätze zum Beispiel. Ja. In Hameln, das ist jetzt
schwer zu finden. Schwer,
kostet Geld und sagen wir so, manchmal die Nachbarschaft kracht wegen Parkplatz.
Auf dem Balkon muss noch geräumt werden. Auch die günstige Miete sprach für Guben.
Das hat auch ökonomische Sinn, dass man mit kleiner Rente hier besser leben kann als in Westdeutschland.
Gubener Willkommenskultur. Heute ist Stammtisch für die Neuen und die Alten. Das Rentnerpaar aus Hameln hofft auf Kontakte. Auch der georgische Arzt David Kalandadze kommt vorbei. Er war einer der Probewohner und beschloss zu bleiben. Annika Franz und er kennen sich schon. Seine Familie kommt im Sommer nach. Dann beginnt ihr neues Leben in Guben.
Ruhige Umgebung, sehr schöne Stadt. Ruhige Stadt, ohne Stau.
Sie haben sich schon gefunden. Der Austausch intensiv. Eine bunte Truppe wird das hier in Guben. In der Touristeninformation wirbeln Mutter und Tochter geilig. Ein Präsent hier und da in der Vorweihnachtszeit macht Freude. Das Probewohnen gilt als voller Erfolg. Ein Nachfolgeprojekt ist schon geplant. Es gibt noch immer unbesetzte Stellen und freie Wohnungen.
Und wir haben unglaublich viele Anfragen zum Thema Probewohnen. Das sind das sind mehrere hundert Anfragen, die insgesamt zum Thema Wohnraum, Probewohnen zur Stadt gekommen sind.
Das Marketing läuft auf Hochtouren. Mir reicht's. Ich back meine Plätzchen jetzt in Guben. Subtext und nicht mehr in Berlin oder sonst wo.
Okay, dann reicht's uns jetzt auch. Wir backen uns jetzt nämlich ein Wetter, Claudia. Welche Zutaten hast du?
Na, die wir die ganzen letzten Tage schon benutzt haben. Feuchte Luft, Nebel, Hochnebel, kaum Sonne und Temperaturen 3, 4 Grad. Aber wir dürfen nicht meckern. Denn wenn wir uns mal das erste Drittel des Dezembers ist rum, dieses Drittel angucken, dann war der Dezember in Berlin 2 Grad zu warm, in Stuttgart 1,2 Grad zu warm. Etwas zu nass in Berlin mit 51%, müssten ja jetzt so rund 33% sein. Sonne vollkommen im Durchschnitt, in Stuttgart ebenfalls im Durchschnitt. Die nächsten Tage ist erstmal mit Sonne nicht allzu viel. Es bleibt bei Nebel, Hochnebel, auch in der Nacht tief hängende Wolken, daraus ein bisschen Nieselregen. Das kann im Oberharz und auch im Thüringer Wald örtlich zu glatten Straßen führen in den Hochlagen. Morgen dann erneut dichte Wolken. Am Alpenrand im Südosten Bayerns und auch in Niedersachsen, so vom Emsland rüber bis zur Elbe, die Chance auf etwas Sonne. Die Temperaturen gehen in der Nacht zurück auf Werte von meist 4 bis minus 3 Grad, minus 6 Grad am Alpenrand. Morgen Nachmittag kaum Temperaturgang, maximal 6 Grad werden erreicht. Und die nächsten Tage bringen dann etwas mehr Sonne. Donnerstag im Süden, am Freitag insgesamt etwas mehr Sonnenschein bei gleichen Temperaturen.
Claudia Kleinert, vielen lieben Dank. So, und so viel von uns für heute. Hier im Ersten begrüßt jetzt Sandra Maischberger ihre Gäste, unter anderem Uli Wickert.
Ja, und außerdem diskutieren wir ihr Beatrix von Storch und Philipp Amthum. Mhm,
und morgen sind wir wieder für Sie da mit neuen, frischen Tagesthemen. Bis dahin, machen Sie es gut.
Einen schönen Abend noch.
Tschüss.
Fatima.